Wir lesen ja im Jakobusbrief, in dem Brief der praktischen Anwendung des Glaubens und so wie wir es auch gerade in dem Lied gesungen haben, je länger man im Glauben ist, desto mehr staunt man darüber, dass Gott einen überhaupt gerufen hat. Denn auch Gläubige machen vieles falsch. Ja, das kenne ich auch aus dem eigenen Leben. Am Anfang des Glaubenslebens glaubt man ja, die ganze Welt zu bekehren und man hat ja viele Worte und dringt in die Menschen ein, um ihnen zu sagen, sie müssen umkehren. Und man hat gar nicht gefragt danach, ob sie überhaupt bereit sind, ob sie diejenigen sind, die man ansprechen soll. Ja, man stürmt einfach los und manchmal lässt man die Jalousie runterfallen bei den anderen, statt ihnen zu helfen. Also auch Christen sind ja sehr gefährdet in der Aktion, die sie an den Tag legen oder legen wollen. Und Jakobus, er will immer sagen, bleib auf dem Teppich, bleib auf dem geistlichen Teppich, warte auf den Herrn. Er hat seine eigenen Erfahrungen auch gemacht. Und darum schreibt er hier in diesen Versen 22 bis 25 im ersten Kapitel vom Jakobusbrief, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Der wird selig sein in seiner Tat. Jakobus schreibt ja nicht nur davon, dass wir grundsätzlich Täter sein sollen, sondern Täter auf das Wort hin, nicht Täter aufgrund der eigenen Gedanken. Und wie ich schon sagte, Jakobus sprach ja aus der eigenen Erfahrung, der Praxis. Ich erinnere nur an diese Stelle, wo Jesus Christus auf dem Weg nach Jerusalem war, weil er bald hinweggenommen werden sollte aus der Zeit. Da kam er mit seinen Jüngern, in Lukas 9 steht das, kam er durch Samarien. Und die Samariter nahmen Jesus und die Jünger nicht auf, weil er nach Jerusalem ging. Was tat Jakobus? Ja, er war ein Mann der Tat und machte Jesus Vorschläge mit Johannes. Wir schlagen dir vor, du sagst, dass wir Feuer auf diese Leute fallen lassen und dann soll es geschehen. Er wartete also gar nicht ab, was der Herr dazu sagt. Und er musste sie zurechtweisen und sagen, also Jakobus, Johannes, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Täter des Wortes ist richtig, aber wartet erst mal ab, was ich euch sage. Macht mir bitte keine Vorschläge, die ich abzusegnen habe. Das kannte Jakobus. Deswegen verstehen wir, dass er sich so in die Praxis des Glaubens jetzt hineinziehen ließ, um deutlich zu machen, dies ist nicht der Weg. Bitte, handle nicht nach deiner guten Meinung. Du wirst scheitern. Warte auf das Wort Gottes und dann handle auf das Wort Gottes hin. Petrus hatte ja auch seine Erfahrung gemacht, als Jesus predigte am See Genezareth und aus dem Schiff, also des Petrus, er ließ sich ein Stück vom Ufer fahren, um den Leuten das Evangelium zu sagen, ihr dürft jetzt Befreite sein, wenn ihr an Gott und an mich glaubt. Und nach dieser langen Predigt sagte Jesus, nun fahr mal bitte auf die Mitte des Sees und mach einen Fischzug. Wir wissen, Petrus sagte, dass aus meiner Erfahrung ist das nicht möglich am Tage. Diese Fischfangart, die wir haben, funktioniert nur in Dunkelheit, in der Dämmerung, in der Nacht. Aber auf dein Wort hin, unverständliches Wort und doch daraufhin handeln, will ich es tun. Und er machte diese Erfahrung und tat gleich danach Buße nach dieser Erfahrung, dass das Wort Gottes trägt. Er machte einen riesigen Fischzug und bat Jesus, von ihm wegzugehen, weil er erkannte, ich bin ein Sünder, weil ich meine Gedanken dir zum Vorschlag machen wollte. Ich habe dir gesagt, was richtig ist für einen Fischer. Ich habe dir Vorschriften gemacht und das war falsch. Ich muss auf dein Wort warten. Was du sagst, das ist richtig. Maria hat das ja auch schon gesagt bei der Hochzeit zu Kana. Bitte schön, denkt nicht darüber nach, ob ihr das versteht, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Macht ihm keine Vorschläge. Ja, das will Jakobus hier auch sagen. Täter des Wortes Gottes. Was er euch sagt, sagt er euch nichts, dann tut auch nichts. Oft in einem seelsorgerlichen Gespräch, sei es auch unter Jugendlichen oder Erwachsenen, sage ich immer wieder aus dieser Erfahrung, im Zweifelsfalle, wenn du nicht die Weisung von Gott bekommst, tu gar nichts. Bitte, warte. Denn das Wort Geduld, ich habe heute gerade wieder ein Telefonat gehabt mit einer verzweifelten Mutter, das Wort Geduld ist so ein wichtiges Wort, womit wir Probleme haben als Mensch. Wir haben als Menschen Probleme mit dem Wort Geduld und überhaupt mit der Sache Geduld, weil wir keine Zeit haben. Unser natürlicher Mensch wird jeden Tag älter, nicht nur in einem Lebensjahr, sondern jeden Lebenstag. Und er hat keine Zeit zu verlieren. Der will alles verwirklichen, solange er hier auf der Erde lebt. Deswegen hat er keine Geduld und möchte sofort alles geregelt wissen. Aber im Hebräerbrief steht ja der Hinweis, Geduld ist euch nötig, aber nicht nur, damit ihr geduldige Menschen seid, damit ihr den Willen Gottes tut. Also man muss warten auf das Wort Gottes. Und ich weiß es auch persönlich, wie schwer das werden kann, wenn man vielleicht 3 Wochen um eine Sache gebetet hat, 4 Wochen gebetet hat und immer noch keine Wegweisung hat. Jetzt möchte man doch endlich mal selbst handeln nach dem, was man für gut empfindet. Und es ist gut, wenn dann jemand da ist, der sagt, bitte, komm, bleib hier stehen, wir warten noch weiter. Da ist man froh, wenn man da korrigiert wird und weiter in der Geduld vor dem Herrn bleibt, bis der Punkt kommt, dies ist der Weg, den gehe, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Nicht? So steht es auch in der Schrift, die Weisheit Gottes ruft hinter uns her und sagt uns das ganz deutlich. Und so oft wir in dieser Weise dann handeln durften und dürfen, merken wir, der Weg ist offen, der Weg ist gesegnet. Der Weg ist gut. Und jeder, der lange im Glauben und in der Glaubensnachfolge mit Jesus steht, weiß das im Rückblick. Wenn er mal sortiert, welche Wege funktioniert haben und welche nicht, hat er gemerkt, nur die Wege, die Gott gezeigt hat, haben funktioniert. Da, wo man in Geduld warten konnte. Die anderen Wege, die sind irgendwo im Sande verlaufen, nicht? Und das will Jakobus hier sagen, ein Praktiker des Glaubens. Nicht nur theoretisch, sei Täter des Wortes Gottes, was er euch sagt. Hört nicht nur das Wort Gottes, sondern dann, wenn er es sagt, handelt auch darauf hin. Wir haben ja auch ein alttestamentliches Beispiel, was wir uns oft vors Herz stellen. Das ist der König Saul. König Saul, das Volk Israel, hatte ja sich einen König gewünscht. Einen, der vorangeht, der ihnen hilft, die Siege über die Feinde zu erringen. Vorher waren es die Richter und sie baten um einen König. Samuel bekam den Auftrag, den Saul aus einem geringen Stamm, nämlich den Benjaminitern, zu rufen und zu salben zum König. Und er war gesegnet, er konnte plötzlich Dinge tun, die er vorher nicht bewerkstelligen konnte. Er hat sich ja vorher auch noch entschuldigt, dass er von so einem kleinen Stamm ist und sein Elternhaus ist ja auch nur ganz gering und einfach, wie kann er König sein? Aber wenn Gott salbt, dann kann man König sein. Bloß er fing dann auch an, Mitspracherecht zu haben, nicht nur Täter des Wortes Gottes zu sein, sondern auch Täter der eigenen Meinung zu werden. So lesen wir in 1. Samuel 15, in Vers 3, da wurde ihm nämlich ein Auftrag gegeben, ein letzter Auftrag, denn er hatte ja schon mal, als er Angst hatte vor den Philistern, hat er schon mal in das Opferamt eingegriffen. Samuel hat gesagt, pass auf, nach 7 Tagen komme ich zu dir, warte, bis ich komme. Samuel war der Priester, Prophet, und er sollte das Opfer bringen vor Gott, um den Segen zu haben. So, nun kam Samuel etwas später, und einige hatten Angst aus dem Heer Israels. Nun fing Saul an, selber ein Opfer zu bringen. Dann kam Samuel und sagt, ist ja unerhört, was machst du da? Das ist schlecht. Ja, ich hatte Angst. Und sag ich, das spielt doch keine Rolle, meinte. Du musst das tun, was Gott sagt, und nicht deiner Angst gehorchen. Und dann kriegt er aber nochmal eine Chance, nämlich im Auftrag des Herrn die Amalekiter zu schlagen, die sich ja damals, als Israel aus Ägypten zog, in den Weg stellten und wollten das Volk Gottes verhindern, dass es ja nicht zum Land Kanaan käme. Und da kriegte er den Auftrag hier in Kapitel 15, Vers 3, zieh nun hin und schlag den Amalek, und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau und Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Saul gehorchte zunächst, bot das Volk auf und musterte sie zu Telem, 200.000 Mann, Fußvolks und 10.000 Mann aus Juda. Und er zog hin und tat diese Schlacht. Und dann steht Vers 9, er hat auch gesiegt. Vers 8 schon, er nahm den König, den Agag, von den Amalekitern lebendig gefangen. Also er tötete ihn nicht. Am übrigen Volk vollstreckte er den Bann. Aber Saul und das Volk verschonten nicht nur den Agag, sondern auch die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, was nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Und da sprach der Herr zu ihm, nicht Saul, deine Gedanken waren wirklich gut, sondern mich reut, dass ich dich zum König gemacht habe. Mich reut, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Also Saul hat ja dann nachher begründet, warum er das gemacht hat. Er sagt dann in Vers 20, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. In Gilgal, ist denn das nicht schön? Bin ich nicht ein Täter des Wortes Gottes? Ich habe doch nur das Beste im Sinn gehabt. Und Samuel sprach im Auftrag des Herrn, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, genauso wie am Gehorsam gegen seine Stimme? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat dich auch verworfen der Herr, dass du nicht mehr König seist. Ist eine tragische Geschichte. Ein Mann, der wirklich so gesegnet war, der aus dem Nichts herausgehoben worden ist, gesegnet war, König sein durfte, plötzlich für das ganze Volk Israel, Kraft hatte, die Feinde zu besiegen, scheiterte an diesem Problem, weil er nach eigener Meinung Gott dienen wollte. Und hier verstehen wir, was auch Jakobus sagt aus seiner Erfahrung. Sei Täter des Wortes Gottes. Tut einfach das, was er sagt. Und wenn ihr keine Anweisung für irgendetwas bekommt, lasst es lieber sein. Denn wenn ihr nur Hörer seid und dann nachher selber entscheidet, wie die Umsetzung sein soll, so könnte er sagen, müsst ihr zuschanden werden. Saul hat das Wort ja des Herrn gehört. aber in der Umsetzung hat er seine eigenen Gedanken mit reingebracht. Und er war verworfen. Eine große Tragik, man könnte weinen über ihn. Und David hat auch geweint über ihn. Ja, er wollte ihn ja auch nicht antasten, obwohl Saul es nachher so schlecht ging und er verfolgte den David. Er sagt, ich will den Gesalbten Gottes nicht antasten. Ja. Und es tat ihm eigentlich leid, dass er dann gestorben ist oder getötet wurde in der Schlacht und auch Jonathan, sein Sohn. Weil es eine große Tragik ist. Und so kann es auch uns Gläubigen gehen, dass wir plötzlich so nicht mehr gebraucht werden können, weil wir nicht auf das Wort Gottes handeln, sondern eigene Meinungen mit hineinbringen. Das können wir an vielen Orten der Welt immer wieder sehen und gesehen und haben es auch gesehen, wo manches schien aufzublühen und wieder im Sande verlief. Nur da, wo wirklich das Wort Gottes Maßstab bleibt und darauf gehandelt wird, geht es wirklich weiter. Also der Gehorsam wird geprüft. Und Jakobus schreibt, wenn man das nicht tut oder so handelt wie auch Saul, betrügt man sich selbst. Man schadet sich selbst. Man schadet ja nie Gott. Gott können wir ja nicht schaden. Wir können ihm in Wahrheit nicht helfen. Wir können ihm auch nicht schaden. Schaden können wir uns nur selbst, wenn wir nicht sein Wort befolgen, wie er es sagt. Es ist manchmal für uns Menschen wirklich widersinnig, sein Wort. Wir können das gar nicht begreifen. Zum Beispiel so ein Wort, schlägt dich einer auf die eine Seite, halt ihm die andere hin. Also das empfinden wir als widersinnig. Hat mir auch mal jemand aus einer Kirchengemeinde gesagt, sagte, du, das kann ich nicht. Wenn der mich schlägt, dann kriegt er eine zurück. Tut ja schließlich weh. Wie kann man denn so töricht handeln? Soll ich mich verprügeln lassen? Ja, das ist so das Menschliche. Ja, das scheint widersinnig. Und doch liegt darin in dem Worte Gottes der Sieg, wenn wir danach handeln. Der Herr selbst hat so gehandelt und sich zum Vorbild gegeben. Er hat nicht nur über seinen Auftrag in dieser Welt gesagt, ich bin gekommen, das Evangelium zu verkündigen, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ich tue den Willen des Vaters. Deinen Willen. So steht es auch schon im Psalm 40, nicht? In diesem, da wird davon gesprochen, dass Gott nicht daran gelegen ist, Opfer und Gaben zu haben, um irgendwie geehrt zu werden, sondern hier ist die Stimme Jesu schon zu hören, du hast mir den Leib bereitet. Schlachtopfer, Psalm 40, Vers 7, und Speisopfer gefallen dir nicht, die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer, also das heißt, was ich dir zu geben habe, da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Also du hast mir nicht die Ohren aufgetan dafür, dass ich dir von mir aus gesehen noch besser diene, sondern deinen Willen höre und deinen Willen tue. Wenn wir das so uns einander sagen dürfen, merken wir, wie schwierig das ist. Wie schwierig das ist. Das braucht Stille, das braucht ein Hören, das braucht Gebet, das braucht Absonderung. Nur an einer stillen Stelle, so heißt es, legt Gott seinen Anker an. Und die Stille, das ist ein Wort und auch ein Umstand, was in unsere Welt nicht passt. Da muss Bewegung rein. Bewegung, ja. Bewegung ist das Beste in der Welt. Man darf nie zur Ruhe kommen, weder Tag noch Nacht. Aber Gottes Wort fordert diese Stille. Ausharren, warten, wie Jesus selbst ins Gebet gegangen ist. Er sagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Darum hast du mir die Ohren geöffnet. Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. So steht es dann auch wiederholt im Hebräerbrief Kapitel 10. Und in Johannes 4, 34 sagte der Herr auch, die Jünger haben das ja nicht verstanden, die ihm zu essen bringen wollten. Ihr wisst nicht, was für eine Speise ich habe. Meine Speise ist das, das macht mich satt und froh, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. Also das höchste und einzige Glück ist nur das, wollte Jesus sagen. den Willen des Vaters zu tun. Wer glücklich sein will, soll den Willen Gottes tun. Aber man muss ihn erfahren. Jakobus hat es erfahren und gibt es darum so weiter. Sonst, sagt er, wenn das nicht so ist, dann bist du wie ein Mensch, der sich im Spiegel angeschaut hat und dann nachher weiß er gar nicht mehr, wie er richtig aussieht. Dann guckt er immer wieder rein in den Spiegel, aber er hat keinen bleibenden Eindruck. Der bleibende Eindruck ist, dass wir im Glauben durchschauen zum Willen Gottes. Und das sich dann niederschlägt in unserem Leben. Merken wir, welche geistliche Aufforderung das ist. Gerade in einer Welt, die immer dunkler wird, brauchen wir dies, diese Stille. Und alles rebelliert in uns, wenn es um diese Stille geht. In dem Telefonat, was ich auch heute hatte, ging es auch wieder darum, dass der Mangel an Stille da ist. Ja, man liest ja ein Stück Losungswort, hat auch ein Gebet mehr. Aber die Person bekannte dann und erkannte, es ist nicht ausreichend. Man lässt sich treiben in dieser Welt. Man hat so viele Ideen und Gedanken, was man alles machen müsste, statt in die Stille zu gehen vor Gott. Man erwartet von anderen, dass sie sich besser verhalten, aber man hat keine Zeit für sie zu beten. Ja, das hat sie wunderbar erkannt und ich habe sie da auch drin bestärkt und ermutigt, da neu anzusetzen. Der Herr Jesus, also er gab sich ja diesbezüglich für die Jünger, für uns alle zum Vorbild und sagt auch im Johannes 8 Folgendes. Er war Täter des Wortes, Täter des Wortes des himmlischen Vaters. Er hörte das nicht nur, was er tun soll, sondern er richtete sich absolut nach dem, was der himmlische Vater sagte. Johannes 8, in Vers 28 und weitere, da heißt das, Jesus sprach, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue. Nichts von mir selber tue. Das ist ganz erstaunlich. Wir sagen, er ist doch Gottes Sohn. Kann er denn nichts von sich selber tun? Wenn etwas Wirkliches geschehen soll vom Himmel in dieser Zeit, wieder hin zur Ewigkeit, dann muss die enge Verbundenheit sein an den Willen des himmlischen Vaters. Der Menschensohn hat nichts von sich selbst und aus sich selbst getan, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und wenn ich diese Worte lese, und Jakobus hat das ja nun auch hautnah miterlebt, er ging ja auch mit durch das Land Israel und merkte den Unterschied, wo die Pharisäer, Schriftgelehrten nach eigener guter Meinung Gott dienen wollten, aber doch fehlliefen und wo das Gebetsleben Jesu zu sehen war und er beschenkt wurde vom Himmel, sah er, wir müssen auch das tun, was der himmlische Vater sagt. Keine eigenen Entscheidungen, wenn es um das Ewige geht. Der mich gesandt hat, ist mit mir, sagt der Herr. Er lässt mich nicht allein. Und jetzt kommt wieder die Begründung, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Auf sein Wort hin handeln, Täter seines Wortes. Und das können wir auch in der Nachfolge Jesu für uns nehmen. Wann lässt uns Gott nicht allein? Wenn wir tun, was er sagt. Da ist er immer dabei, denn seinen Willen bestätigt er gern. Und auch hier kann ich aus der eigenen Schule reden, wenn ich dann meinte, gute Gedanken zu haben. Tja, dann war ich allein, war der Herr nicht dabei. Nicht, dass er mich gänzlich hat fallen lassen, aber er sagt, na bitte, dann lauf mal. Mal sehen, wie weit du kommst. Ah, irgendwann kommst du schon zurück. Hast gemerkt, deine Gedanken funktionieren nicht. Musst wieder hierher kommen. Und dich lehren lassen, was ich will. Darum, er lässt mich nicht allein, denn ich tue, was ihm gefällt. Ein wunderbares Wort und Zeugnis. Jesus hat deswegen auch sein Leben nicht lieb gehabt, sondern er hat es in den Tod gegeben, nach dem Willen des Vaters. Es steht ja auch geschrieben, er hätte ja auch freudige Tage haben können. Er hätte gute Tage haben können. Aber er hat diese guten Tage auf Erden für sich nicht genutzt, um den Willen des Vaters zu tun, um uns zu segnen. Und wir sollen auch nicht nur gute Tage suchen nach unserem Gutdünken, sondern den Willen Gottes tun zum Segen auch für andere, dass wir ein Zeugnis sein können für andere. Ich freue mich immer wieder über diese Aussage, wenn ich sie im Philipperbrief lese, im 2. Kapitel, wo dort steht, dass sich der Sohn Gottes selber entäußerte, indem er im Gehorsam eine Position, eine Gestalt annahm, die er gar nicht annehmen hätte brauchen, nämlich Knechtsgestalt. Er ward ein Mensch gleich und der Erscheinung als ein Mensch erkannt. Er kam in eine Niedrigkeit hinein, die eigentlich ja zu ihm überhaupt nicht passte. Aber weil er allezeit tat, was dem Vater gefällt, nahm er das an. Er erniedrigte sich selbst und er ward gehorsam. Hier ist der Gehorsam des Glaubens. Ich tue allezeit, was der Vater sagt. Ich bin Täter seines Wortes. Er ward gehorsam bis zum Tod. Und dann der Zusatz, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist ja noch viel schlimmer. Das war nicht nur ein Tod, dass er ermordet worden wäre, sondern es war ein schandvoller Tod. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Sogar dahin war er gehorsam, bis zu dem schandbaren Tod, weil er auf das Wort des Vaters hinhandelte. Er wählte also nicht die guten Lebenstage, die er haben hätte können, hier auf Erden, sondern wollte nur Täter des Wortes des himmlischen Vaters sein. Und so erduldete er das Kreuz, und weil er das tat, wurde er auch erhöht über alle Namen und wurde dadurch für uns alle ein Segen. Und das ist diese Einladung, die Jakobus hier auch gibt, Täter des Wortes Gottes zu werden, auch wenn es schmerzlich ist, auch wenn es unverständlich ist, auch wenn es die vermeintlich guten Tage zu optisch schlechten Tagen macht. Tut seinen Willen, damit er euch nicht nur begleitet, sondern auch erhöht zum Segen für andere. Solange Saul das Wort Gottes beherzigte und tat, wurde er ein Segen für das ganze Volk Israel. Und auch für die Region. Die Feinde mussten staunen und mussten kuschen. Aber sobald er anfing, nicht mehr auf das Wort allein hinzuhandeln, hatten die Feinde Macht über ihn. Und er wurde ein Unsegen für das Volk. Darum sagt auch der Herr über die wahren Gläubigen, die ihm aus Dankbarkeit über die Erlösung lieben, dass diese nicht nur das Wort Gottes hören wollen, sondern auch tun, denn die sind begierig, den Willen Gottes für ihr Leben zu erfahren. So lesen wir ja in Johannes 14, sagt der Herr, diejenigen, die mich lieben, weil sie eben doch merken, dass die Erlösung, die ich ihnen bringe, das wahre Leben ist. Was tun die? Die halten mein Wort. Johannes 14, 23. Ja? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Was ich sage, das tut er. Und dann wird mein Vater ihn auch lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also das Bekenntnis des Glaubens ist das Bekenntnis der Liebe zu Gott aus Dankbarkeit über unsere Erlösung. Und dieses Bekenntnis ist ein Bekenntnis der totalen, bedingungslosen Hingabe an ihn, um sein Wort zu hören. Aus unserem persönlichen Chaos kommen wir nie heraus ohne das Wort Gottes. Er schaut nämlich von oben. Ich schmeiße vielleicht alles durcheinander, ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinstellen soll, gleichsam als Bild, und er sagt von oben, da ist eine Ecke frei, da stellst du das hin, da musst du das andere hinstellen. Er hat den Überblick über alles. Das ist jetzt nur ein Beispiel für Lebensführung. Wir sehen das nicht, wir würfeln alles in uns durcheinander, haben tausend Sachen im Kopf, ja, und wissen nicht, was wir zuerst machen sollen oder so. Er weiß es. Er weiß genau, welches Herz jetzt bereitet ist, mit welchem man sprechen darf und soll. Wir wissen das nicht, wir schauen nicht in die Herzen. Darum, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. meine Wegweisung. Mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir fühlen uns zu Hause bei dem, der mein Wort tut. Da sind wir gegenwärtig. Und in Johannes 8, Vers 31, das sind alles Aussagen des Herrn, die in diese Handlung auf sein Wort hin abzielen und auch den Segen deutlich machen wollen. Johannes 8, 31. Da sagte Jesus, sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Also er sprach nicht so allgemein, sondern die gesagt haben, ja, wir glauben an dich, wir wollen dir folgen. Gut, wenn ihr das folgt, dann sage ich euch Folgendes, so spricht der Herr. Wenn ihr dann bleiben werdet an meinem Wort, dann seid ihr meine rechten Jünger. Also ihr glaubt ja an mich. Aber jetzt kommt es darauf an, dass ihr an meinem Wort bleibt. Nicht an eurem, sondern an meinem. Und wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann seid ihr echte Jünger, die mir folgen. Und was passiert dann noch? Dann sagt der Herr noch etwas dahin zu, was dann passiert. Er sagt, wenn ihr das dann tut, an meinem Wort bleibt, dann werdet ihr erleuchtet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Ansonsten bleibt alles dunkel. Ihr könnt zwar an mich glauben, aber die Wahrheit, die erkennt ihr nicht, will er damit sagen. Nur wenn ihr an meinem Wort bleibt, dann öffnet sich eine Tür nach der anderen. Dann staunt ihr, was? Das ist das. Ja. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und dann kommt noch ein Zusatz und dann werdet ihr frei werden durch diese Wahrheit. Die macht euch frei. Die nimmt nämlich euch die Angst weg, die Zukunftsangst weg, die Furcht weg, die Sorgen weg. Ihr werdet frei werden von den Dingen, die euch jetzt hier gängeln. Ja, das ist so ganz praktisch, wie es der Herr Jesus hier sagt. Gut, ihr glaubt an mich. Aber dann sage ich euch, bleibt an meinem Wort. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und ihr werdet wirklich glücklich sein und frei werden. Weil ihr die Dinge dann seht, wie sie wirklich sind und nicht wie ihr vermutet, dass sie sein könnten. Ja, das ist ja sehr wichtig, dass wir die Dinge sehen, wie wir sind. Es ist ja auch in der zwischenmenschlichen Beziehung so. Ich habe manchmal gesagt, auch in der im Familienumgang, ja, Kindererziehung oder so weiter. Wir beurteilen ja manches ganz falsch. Da fällt plötzlich eine Tasse runter, weil ein Kind dort am Küchenschrank was holen wollte. Und wir denken, das Kind hätte da einfach absichtlich nicht aufgepasst oder war vielleicht irgendetwas und dann schimpfen wir mit dem Kind. Wir unterstellen erstmal dem Kind etwas Schlechtes und korrigieren es dementsprechend, weil wir die Wahrheit des eigentlichen Vorgangs nicht erkennen können. Was ist wirklich passiert? Müssten wir das Kind vielleicht sogar trösten, trotz der kaputten Tasse? Müssten wir sagen, ach, das tut mir aber leid, dass dir das misslungen ist. Wir erkennen nicht die Wahrheit immer. Und so auch im Miteinander, sei es in der Ehe oder im Berufsleben. Wir verdächtigen zunächst den Nächsten immer, dass das, was er tut, schlecht ist. Und dann maßregeln wir ihn. Wir kennen ihn nicht. Aber Jesus sagt, ihr sollt die Wahrheit erkennen, wie es wirklich aussieht. Und dann würdet ihr auch die richtigen Worte füreinander finden. Also seid Täter des Wortes. Und hier gilt es auch, in der Offenbarung des Wortes Gottes auch in den geringen Dingen treu zu sein. In manchem Gleichnis sagt der Herr, das sei das in Lukas 19 oder auch in anderen Gleichnissen von den anvertrauten Funden, wer im Geringen treu ist, dem wird man auch Größeres anvertrauen. Das heißt, die ersten Schritte des kleinen Glaubenslebens müssen Treue widerspiegeln. Der Herr verlangt nicht Großes von uns, aber wenn er sieht, dass wir treu sind in kleinen Dingen, dann vertraut er uns plötzlich noch Größeres an, weil wir dann auch auf ihn schauen und dieselbe Treue üben möchten. Manchen, so wird dann auch gesagt, und Jakobus hat das ja auch gemerkt zuvor, dass ihnen ja gar nicht mehr mitgeteilt werden konnten, weil sie immer so schnell waren mit ihrer Beurteilung, Feuer vom Himmel und so weiter. Ach, was soll ich euch denn noch sagen? Naja, ihr wollt ja immer gleich urteilen und so weiter. Euch kann ich ja gar nichts anvertrauen. Das hat er dann auch später gemerkt. Wir müssen durchschauen, sagt er, nicht nur in einen Spiegel, sondern in das Wort der Freiheit. Durchblicken in die Freiheit. Und wenn wir dann durchblicken in die Freiheit, kann uns mehr anvertraut werden. Und hier kann manchmal auch der Grund liegen, warum uns in unserer gegenwärtigen Zeit als Kinder Gottes so wenig Echtes von Gott anvertraut wird, weil wir oft in den kleinen Dingen des Glaubens und Vertrauens noch nicht mal treu sind. Erst wenn der Sieg Jesu über unserem Leben offenbar wird, kann der Herr uns auch andere Seelen anvertrauen. Manchmal ist es auch so, mit unseren Reden verkorksen wir sogar andere Seelen. Wir helfen ihnen gar nicht. Warum? Weil wir in unserem eigenen Leben nicht treu sind im Blick auf das Wort Gottes. Die kleinen Dinge, die Korrekturen, die wir brauchen. Es ist so tragisch, immer zu lesen, auch diese Stellen müssen wir ja leider lesen und es tut uns weh, wenn wir in Matthäus 7 zum Beispiel lesen in Vers 22, wir können ja nicht froh sein über dieses Urteil, was wir da lesen. Wir sagen nur, der Herr ist gerecht, weil er wirklich die Herzen prüft. Da steht dann in Vers 21, es werden ja nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, die einfach so sagen, ich glaube an dich, ins Himmelreich kommen. Aber das ist ja tragisch. Es tut uns leid für diejenigen, die da nicht reinkommen, sondern es kommen nur die rein, die den Willen des Vaters im Himmel tun. Die kommen ins Himmelreich, die das Wort Gottes tun. Es werden sogar viele, sagt Jesus, zu mir einst sagen, Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist zum Weinen. Das ist zum Weinen. Hier sind gläubige Leute, die sagen, Herr, Herr, wir glauben an dich. Und sie kommen nicht ins Himmelreich, weil sie nicht auf das Wort des himmlischen Vaters hin gehandelt haben, sondern in Eigenregie. Ist doch tragisch, nicht? Dürfen wir uns nicht freuen darüber und sagen, geschieht euch recht? Nein, es tut uns weh. Wir wünschten, dass alle auf das Wort Gottes hin handeln und auch das Ziel erreichen. Sie sind Betrogene, die, von denen wir gerade gelesen haben. Das sind Menschen, die sich selbst, wie es Jakobus sagt, die betrügen sich dann selbst, wenn man nicht auf das Wort hin handelt. Sie sind Betrogene, weil sie nicht einseitig auf Gottes Stimme hören wollten und wenn sie es gehört haben, nach eigener Meinung umsetzten und nicht in der Heiligung zum erwecklichen Leben standen. Sie waren also nicht Täter des Wortes im eigentlichen Sinne. Wer sein Leben verliert, sagt in Matthäus 10 der Herr, der wird es finden. Also auch wieder diese Aufforderung, du musst dein Leben um meinetwillen verlieren. Was du denkst, übertrage nicht auf Gott. Verliere es. Wenn du es verlierst, damit du Gottes Stimme hörst, wirst du das Leben gewinnen. Wenn du aber in deinen Gedanken das Leben gewinnst, wirst du das Wahre verlieren, sagt der Herr. Es sind so ganz klare Anweisungen, die Jakobus für sich auch verstanden hat. Solche, die sich entschieden haben, auf das Wort Gottes hin zu handeln und somit auch in seinem Wesen zu leben, tun viele Dinge als selbstverständlich, von denen sie jetzt gar nicht unbedingt wissen, ob das Jesus direkt gedient hat. In Matthäus 25 lesen wir ja, dass der Herr dann sagt, ja, ihr habt mich bekleidet, gespeist und so, ja, wo haben wir dich gesehen? Ja, das habt ihr getan aus dieser Haltung, auf mein Wort hin zu handeln. Und das habt ihr mir getan. Darum geht ein zu des Herrn Freude. Also wir sollen nicht sein wie solche, die nur ab und zu mal in die Bibel schauen, irgendwas hören und dann wieder zur Tagesordnung übergehen und vergessen, was wir gehört haben, sondern solche, die dadurch, dass sie das Lesen, auch im Gebet durchdringen zu dem Gesetz der Freiheit und der Liebe und sich aus der Ewigkeit beschenken lassen, um ein seliges Kind Gottes sein zu können. Das heißt, stille werden im Gebet, hören auf das Wort Gottes, handeln nach seinem Sinn. Um Jesus im Gehorsam zu folgen, muss also unser Herzensacker einfältig sein, wie es auch in Matthäus 13 steht, ganz offen für seine Rede, dass er den guten Samen hereinlegen kann. Ein Herz, das nicht ganz offen ist, kann nicht beschenkt werden. Es kommt dann vom Hören nicht zur Tat. Aber es soll zur Tat kommen, wenn es das Wort empfängt. Es bringt dann auch Frucht, und zwar Frucht des Friedens, Frucht der Freude, des Glaubens, des richtigen Handelns und vieles andere von den Tugenden Jesu selbst. Das Wort ist somit also ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck. Das Wort ist Mittel zum Hören, damit der Zweck der Handlung erreicht wird. Handeln, wie Gott es will. Täter des Wortes, Wort hören. Darum steht auch von den Werken, die dann entstehen aus dem Hören und Tun, dass diese Werke bleiben in Ewigkeit. In der Offenbarung 14 sagt der erhöhte Herr vom Himmel her auch durch Johannes, dass es eine Zeit geben wird der großen Verfolgung. In Vers 13, Kapitel 14, selig sind die Toten, die nun in dem Herrn sterben, von nun an, spricht dort Jesus. Ja, der Geist spricht, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal und ihre Werke folgen ihnen nach. Also da, wo Täter des Wortes gewesen waren. Zum Schluss ein seelsorgerliches Wort, was auch der Bibellehrer Scofield gegeben hat, das kann man nachlesen. Er sagte, beachte, dass der Herr die Liebe zu ihm und den Gehorsam ihm gegenüber in Wechselbeziehung zueinander stellt. Also Liebe zu ihm und Gehorsam zu ihm in Wechselbeziehung. Christus lieben bedeutet, sich nach ihm richten und seine Befehle halten. Aber wir können seine Befehle nicht halten, wenn wir nicht in der Schrift suchen, um herauszufinden, welches seine Befehle sind. Das Wort also hören. Ja, so sagt er. Jesus Christus ruft uns zum Leben in der Tat. Also eine seelsorgerliche Anmerkung von Scofield, die genau den Kern trifft. Seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes, sonst betrügt ihr euch selbst. Schaut durch in das Vollkommene, in die Freiheit und handelt aus den Anweisungen, die Gott euch gibt. Das ist das Vorrecht der Christen. Ein Weltmensch kann das nicht. Aber ein Wiedergeborener hat dieses Vorrecht, es zu tun. Soweit zu diesen Worten aus dem Jakobusbrief, praktischer Glaube.